in diese Momente von Lachen steht viel Anarchie für mich. Das ist unkontrolliert. Man lacht und man lässt los, auch wenn es irgendwie ja unangenehm ist. Oder ja, man darf darüber lachen, man darf nicht darüber lachen. Ist es okay? Ist es okay?
Kleine Pause. Begegnungen in der Teeküche.
Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, wir freuen uns auf eine neue Folge, kleine Pause.
Genau, und wir sind heute in einem etwas ungewöhnlichen Setting, aber wie immer mit einem ganz, ganz tollen Gast. Wir sitzen hier in Neukölln, deshalb vielleicht auch nicht wundern, draußen bei schönem Wetter in den Sommerferien. Also wenn es ungewohnterweise ein paar Nebengeräusche gibt, dann liegt es daran, dass wir draußen sind. Und unser Gast heute ist ein Literaturpreisträger. Und zwar ist das Thoma Gadi. Vielleicht hast du Lust, dich einmal kurz selber ein bisschen vorzustellen. Was machst du so? Wer bist du so? Mhm. Warum kennen wir uns?
Erstmal danke für die Einladung. Und kann ich zugeben, dass wir jetzt Gin Tonics
miteinander... Klar, ist ja unser Podcast.
Okay, lass uns dann noch einmal Prost in Lives machen.
Nein, genau.
Prost.
Sind ja
Prost,
Ferien.
Prost. Ferien.
Cheers.
Wir kennen einander aus einer sehr schöne, sehr gute Kneipe in Tel Aviv.
Es gibt uns auch außerhalb von Schule.
Und da haben wir uns kennengelernt. Damals nicht viel Kontakt gehabt, sondern so sehen und so. Und quatschen ein bisschen. Und jetzt lebe ich in Berlin seit ein paar Jahren. Ja, und jetzt sehen wir uns wieder für diese kleine Gespräch über das Buch und über das Leben und Sprache und was noch immer. Kommt.
Genau.
Und ich wurde in Israel geboren, 1974, und habe 3 Jahre, so zwischen 12 und 15, habe ich mit meinen Eltern, die ganze Familie, für 3 Jahre nach Wien gefahren. Meine Eltern hatten da Arbeit und wollten 3 Jahre in Wien sein. Ich bin mit meinem Bruder auch gefahren. Ich habe da in der amerikanischen Schule studiert, also nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch. Ich war 12 Jahre alt, was ist das? 6. Klasse, 5. Klasse. Ich sprach sehr wenig Englisch und Deutsch natürlich gar nicht. Und dann habe ich auf Englisch gelernt und Deutsch hatte ich nicht in der Schule, weil Fremdsprache war Englisch. Aber Deutsch haben mich irgendwie mitgekriegt, so Straßen und Fußballspielen und Kids und so. Aber nie in der Schule studiert. Und nach 3 Jahren sind wir dann zurück nach Tel Aviv gefahren. Und als ich wieder so um den 30 war, habe ich in Jerusalem gelebt und habe meine Partnerin, also habe eine Frau kennengelernt und habe mich verliebt. Und dann sind wir nach Berlin gefahren. Dann habe ich in Berlin 2 Jahre gelebt, habe in Berlin auch studiert, mal wieder in einer, das war so ein MA-Programm. In Jerusalem habe ich ein BA gemacht in Erziehungswissenschaft und Literatur. Ja, überraschend auch für mich. Und dann habe ich während dieser zwei Jahre, als ich mit Mieke war, habe ich dann ein MA gemacht in einem Programm in interkulturelle Erziehungswissenschaft. Programm war auch auf Englisch, mal wieder. Und ich habe es auch ausgesucht, weil ich keine Lust hatte, auf so Deutsch als Fremdsprache zu studieren. Dann war Studium auf Englisch, aber mein Leben habe ich natürlich in Berlin gelebt und dann auf Deutsch irgendwie gelebt. Dann habe ich mal wieder Deutsch benutzt, wie damals in Wien, und weiter gelernt durch Sprechen und Hören und nicht durch Schreiben und Lesen. Dann ja, waren 2 Jahre Berlin, dann sind Mieke und ich dann nach Tel Aviv gefahren und haben da lange Zeit gelebt. so, ich habe da auch ziemlich viel hin und her zwischen Tel Aviv und Berlin gefahren und in diese hin und her Reisen habe ich auch mein erster Roman geschrieben, Broken German. Hieß es und heißt es immer noch. Und jetzt lebe ich in Berlin wieder seit so 4 Jahre ungefähr und habe jetzt viel mehr zu tun mit, rede weiter Deutsch, entwickle die Sprache, weil ich einfach weiter spreche und auch schreibe. Aber tatsächlich habe ich nie so keine einzige Stunde Deutsch in eine formale Kontext gelernt.
Ja, ich grinse schon so, weil ich so denke, oh mein Gott, es gibt so viele Anknüpfungspunkte, um über Literatur und Literaturbetrieb zu sprechen, wenn man diese Geschichte hört. Aber wir versuchen das ja trotzdem immer ein bisschen auf Schule zu münzen. Und vielleicht, Chrissy, willst du noch mal kurz anmoderieren, was dann jetzt immer kommt? Dann halte ich nicht ganz.
Ja, ich bin gerade ein bisschen unsicher. Wir haben natürlich, wir klären unsere Gästinnen ja immer ein Stück weit darüber auf, quasi wie der Podcast funktioniert. Und wir bitten ja immer am Anfang darum, dass eine kleine Anekdote erzählt wird zum Thema Schule. War das jetzt gerade die Anekdote?
Es ist wahr, es hätte die Anekdote sein können. Ja. Ich kann es als so, aber nein, ich glaube nicht.
Okay.
Nee, ich glaube nicht.
Okay, cool. Dann freuen sich unsere ZuhörerInnen ganz bestimmt, ganz riesig über die Anekdote, die du zu erzählen weißt.
Ja, ich weiß nicht, ob es eine Anekdote ist, aber was ist das? Ja, nur etwas mitzuteilen.
Ja.
Als ich das erste Mal angehört war, in einer Schule eine Lesung zu machen, habe ich dann begriffen, dass im Gegenteil zu was in einer normalen Lesung passiert, in einer normalen Lesung bin ich eingeladen, das ist entweder ein Literaturfestival oder irgendein Café oder einem Bar, wo so eine Veranstaltung stattfindet oder ja, Literaturhaus oder Buchladen. Und die Menschen, die da kommen, weil sie interessiert sind in das, was ich mache. Oder haben Interesse an Literatur und sehen, ich kenne den Typ nicht, aber mal gehen und schauen, was es ist. Und als ich angeleitet war, in der Schule zu lesen das erste Mal, ich glaube in Bremen, dachte ich, okay, das ist aber eine total andere Situation. Weil da werden Menschen sitzen, die sind gezwungen, mich zuzuhören. Das ist so, wie sagt man auf Deutsch, so captured audience?
gezwungene Zuhörerinnenschaft. Gefangen, ja.
Und ja. Das ist natürlich eine total andere Situation, weil was auch irgendwie peinlich oder unangenehm ist, weil ich schreibe meine Sachen, das muss ja nicht jeder interessieren, die mussten da aber sitzen und zuzuhören. Und es war mir klar, dass ich diese neue, für mich neue Situation ansprechen muss, damit ich mich da irgendwie wohlfühle und damit irgendeine Augenhöhe Kommunikation mit den Studentinnen und Studenten passiert. Und dann habe ich an ein Gedicht von Brecht erinnert, das ich auf Brecht gelesen habe, in hebräische Übersetzung. Dann habe ich die deutsche Fassung auch gefunden. Und in der Schule habe ich dann dieser Brecht-Gedicht auf Hebräisch einmal vorgelesen und dann einmal auf Deutsch. Und ich habe es jetzt gefunden.
Ah.
Ja, genau, das habe ich gesucht. Ich versuche es euch aus meinem Handy vorzulesen.
Oh.
Moment. Ich hoffe, dass ich es schaffe ohne. Moment. Dreh dich um. So. Okay. Normalerweise übe ich das, aber ich werde es versuchen, es vorzulesen ohne zu üben. Es heißt, alljährlich im September. Alljährlich im September, wenn die Schulzeit beginnt, stehen in den Vorstädten die Weiber in den Papiergeschäften und kaufen die Schulbücher und Schreibhefte für ihre Kinder. Verzweifelt fischen sie ihren letzten Pfennige aus dem abgeriffenen Beutelchen, jammernd, dass das Wissen so teuer ist. Dabei ahnen sie nicht, wie schlecht das Wissen ist, weil das für ihre Kinder bestimmt wird. Und dann habe ich das, dann lese ich das, und das mache ich jetzt so in fast alle Schullesungen. Wir lesen das zusammen und dann reden wir über, was gutes Wissen ist und was schlechtes Wissen ist in der Schule. Und dann auch über dieses Gedicht, dass sich das selbst schlechtes Wissen irgendwie dann vorüberbringt. Was bedeutet, was tut jetzt dieses Wort in dem Gedicht Weiber? Warum steht da Weiber? Was für schlechtes Wissen bringt uns dieses Gedicht vor? Und warum dachte Brecht, dass die Frauen nicht wissen, was für schlechtes Wissen in der Schule gelehrt wird? Und solche Fragen. Und dann machen wir diese ganze Thematik auf von Brecht, der auch dachte, dass er es weiß, aber auch schlechte Wissen dann weiter vermittelt hat. Und so werden solche Lesungen aufgemacht und so wird auch Platz aufgemacht für die Schülerinnen und Schüler, dann ihre Meinung dann auch wirklich zu sagen, weil es gibt sehr viel schlechtes Wissen in der Schule, natürlich.
Ja, okay, vielen Dank. Nicole hat ja eben schon gesagt, dass man so viele Anknüpfungspunkte hat. Du hast ja jetzt gerade mit diesem Gedicht schon so schön dargelegt, wie viel Ebenen Texte haben. Und dass man Texte, auch wenn sie von Bertolt Brecht, der ja ein total bekannter, anerkannter deutscher Schriftsteller ist, und ganz viele Menschen, die diesen Podcast hören, sind Bertolt Brecht auch irgendwie schon mal begegnet, quasi in Worten. Und trotzdem darf man da genau hingucken und sich fragen, so was macht das denn, wenn wir dieses Gedicht, ihr hättet jetzt eben Nicoles Reaktion sehen sollen.
Mit welchem Wort?
Ja, natürlich.
Aber mit welchem Wort?
Direkt der erste oder zweite Vers, ne? Und das Wort, auf
die
dem
Weiber
du,
stehen
genau,
da.
Die Weiber. Ja, genau.
Das haben wir auch dann aber in der Schule diskutiert, weil da bin ich mir auch nicht sicher, weil Wörter ändern ja ihre Bedeutung ganz so mit der Zeit. Ich
Absolut.
Weiß nicht, welche Last oder welche Bedeutung das Wort dann in der 20er Jahre hatte. Ich weiß es nicht.
Vielleicht, wenn Bertolt jetzt mit uns am Tisch sitzen würde, dann würde er eventuell uns jetzt auch belächeln, zuhören und denken so, ja, darüber denkt ihr jetzt nach, ne? Genau.
Oder Mansplain.
wahrscheinlich.
Ja, aber wie schön. Genau, und jetzt sind wir mittendrin. Du hast gerade schon angeteasert, du hast zwei Romane veröffentlicht.
Drei
Romane, so direkt gepatzt hier am Anfang. Genau, und in diesen Romanen, die du geschrieben hast, spielst du auch ganz viel mit Sprache. Ist das man kann sich vielleicht jetzt auch schon so ein bisschen erschließen, aber was ist Sprache für dich für ein Spielfeld?
Ich glaube, irgendwie jeder, der mit Literatur schreibt, macht etwas in die Sprache. Auch Menschen, die ganz, ganz, ganz gewöhnliche Romane schreiben, machen etwas in die Sprache, und das ist hauptsächlich, lassen sie die Sprache, wie sie ist. Und mich reizt es, etwas in der Sprache zu tun und sie ändern. Und dadurch ändere ich mich natürlich auch selbst. Das stimmt für Deutsch, aber das stimmt auch für Brecht. Das erste Buch, das ich geschrieben habe, habe ich auf Brecht geschrieben. Das zweite war auf Deutsch. Dritte war für Brecht. Und vierte, das heißt, so ein Zigzag. Aber auch auf Brecht, interessiert mich, etwas in der Sprache zu machen. Und tatsächlich schreibe ich die Bücher, die ich gerne lesen würde, aber die noch nicht geschrieben sind.
Das wird ja
Ja, ich finde das mit dem Spielfeld der Sprache total spannend, weil ich bei der Lektüre deiner Texte das Gefühl habe, dass du versuchst, auf der einen Seite die Sprache auszutricksen, vielleicht, aber auf der anderen Seite auch die LeserInnen irgendwie auszutricksen. Also ich glaube, man bekommt schon das Gefühl, wenn man vielleicht auch vor allen Dingen jetzt das auf Deutsch zweite, also eine runde Sache, ne? Vielleicht machen wir es einfach mit den Titeln, dann müssen wir nicht die Nummern die ganze Zeit benutzen, liest, also den ersten Teil von diesem Buch, dass man das Gefühl hat, man wird irgendwie ausgetrickst, aber nicht auf so eine blöde Art und Weise oder so, sondern so, dass man total darüber, also angeregt wird über Sprache, vielleicht auch über Kanon, über Bedeutung von auch literarischen Figuren nachzudenken. Und man hat das Gefühl, dass du sehr viel Spaß hast beim Schreiben, weil man hat sehr viel Spaß beim Lesen. Und das ist, wird natürlich jetzt auch in dieser Folge schwer, nicht zu viel zu spoilern, aber trotzdem drüber zu sprechen. Und deshalb würde mich, glaube ich, auch interessieren, wie wichtig vielleicht so Leichtigkeit im Umgang mit Sprache ist und Witz und gleichzeitig aber ein Ernstnehmen von Sprache in deinem Schreiben. Weil ich fand dieses Spannungsfeld super spannend. Ich habe gedacht so, oh mein Gott, da steckt richtig viel Wissen drin, es steckt richtig viel auch Ironie irgendwie über Wissen mit drin. Also es hat so viele Ebenen. Und was würdest du sagen, ja, welche Bedeutung hat das für dich, so Flexibilität, Ironie, Witz? Und das darfst du jetzt ausdifferenzieren. Das ist das, was mir in den Sinn kommt, wenn ich an die Lektüre denke.
Literatur zu schreiben ist ja so schlecht bezahlt. Das macht man ja nicht, wenn man keinen Spaß damit hat.
Kein gutes Argument.
und ich mache das, weil ich mache das, was ich genieße. Und ich lache gern. Und ich schreibe gern Sachen. Also genau wo wie ihr habt ja erzählt, dass ihr dann zumindest im ersten Teil viel gelacht habt, und das weiß ich auch von anderen Leserinnen und Lesern, und ich habe auch gelacht, wenn ich es geschrieben habe, und das widerspricht dann eine andere, so tiefere oder tragische Ebene nicht, die ist da, aber man kann auch lachen, ohne dass die Ebenen einander widersprechen. Und ich finde, was ich an Humor liebe im Schreiben oder auch im Lesen. Lesen ist ja irgendwie ist Lesen ein ziemlich, man liest, das ist eine ziemlich intellektuelle Arbeit, ja? Oder so hirnvolle Arbeit, ja? Humor ist aber sehr körperlich. Man lacht, ja, und es kommt vom Bauch, und man hat ja keine, wenn man lacht, dann lacht, und das bringt dann Körperlichkeit in der Prozess des Lesens und auch im Prozess des Schreibens. Wenn ich an meinem Schreibtisch sitze und lache, dann ist mein ganzer Körper da, der mitmacht. Und in diese Momente von Lachen steht viel Anarchie für mich. Das ist unkontrolliert. Man lacht und man lässt los, auch wenn es irgendwie ja unangenehm ist oder ja, man darf darüber lachen, man darf nicht darüber lachen. Ist das okay? Ist das nicht okay? Das ist so was, ist schwer zu kontrollieren. Das ist möglich, aber dann ja verderbt man den ganzen Spaß. Und ich glaube, diese körperliche, anarchistische Element von Humor in die Literatur für mich so wichtig ist, weil dann ist es nicht nur so, okay, jetzt denken wir etwas drüber nach, sondern erfahren es von unserem Bäuche. Bäuche, sagt man?
Ja, ja. Ich finde es total spannend, weil das natürlich auch wieder so eine Dimension eröffnet, und da kommen wir, glaube ich, immer nicht so ganz raus. Wie schafft man diese Momente dann auch beispielsweise mit SchülerInnen oder auch beispielsweise mit Menschen, die dann bei einer Lesung zuhören? Weil sobald man, also Lachen ist mit Emotionen verbunden, auch Abwehr oder was auch immer, es sind alles Emotionen, die werden durch Texte ausgelöst. Aber dann ist ja das Spannende, wie gehen wir damit um und wie schaffen wir das, das in den Raum zu bekommen und darüber zu sprechen? Und ist das nicht was wir vielleicht erstmal als Zugänge immer bräuchten? Und aber wie können wir das machen bei Texten, wo man in einer gezwungenen Situation beispielsweise ist? Ne? Und das ist ja irgendwie so, kommt es dann auf die Qualität des Textes einfach an und die guten Texte schaffen das und die schlechten schaffen das nicht oder so? Oder liegt es an, weiß ich nicht, Generationen, Positionierungen, was auch immer? Ich finde, es ist einfach ein super spannendes Feld, wenn man auch, und du bist ja auch Erziehungswissenschaftler. Ne? Aber vielleicht, ja, weiß
aber
ich nicht.
Aber ist das nicht so, dass diese Frage erstmal verknüpft ist mit der Frage, so die allgemeine Frage, wie frei sind Schülerinnen und Schüler in die Klasse zu lachen?
Absolut, auf jeden Fall. So, und Emotionen zu zeigen.
Mhm. Und wie ist das?
Ja.
Ist es okay, wenn wir so während unserer Gespräche auch ein bisschen so Rollen wechseln haben?
Natürlich,
so
mit, du willst dann reden.
Gut, dann wie ist es, wenn die Schülerinnen oder Schüler so in der Klasse lachen oder Emotionen schauen? Passiert das?
Ja, klar, passiert das. Also ich kann ja mal anfangen. Also ich glaube, dass man selber, also erstmal freut man sich, glaube ich, über Emotionen. Also gerade als Literaturlehrerin, sage ich jetzt mal, ich sage jetzt nicht Deutschlehrerin, weil das ist ja ein Unterschied, ob man gerade über Literatur spricht oder ob man jetzt, keine Ahnung, Relativsätze irgendwie mit einer sechsten Klasse oder sowas bespricht. Aber klar, erstmal freue ich mich natürlich, wenn ich irgendein, weiß ich nicht, ein Gedicht oder einen Text oder irgendwas mitbringe und der was auslöst, weil dann habe ich Anknüpfungspunkte. So, aber gleichzeitig ist es ja immer diese Frage in so einem pädagogischen Kontext, wann ist was Unterrichtsstörung und wann ist das was ich irgendwie vermeintlich, sage ich jetzt bewusst in Anführungsstrichen, kontrollieren muss oder wo ich beigebracht bekommen habe. Das muss ich jetzt auf eine bestimmte Art und Weise kontrollieren, regeln, vielleicht auch einschränken. Deshalb finde ich das nicht einfach allgemein zu beantworten. Mhm. Aber wenn ich das beantworten möchte in Bezug auf Literatur, dann würde ich mir, glaube ich, wünschen, dass das öfter vorkommen würde. Aber systemisch ist es natürlich für SchülerInnen eine ungewohnte Situation, dass sie das dürfen. Deshalb kommt es, glaube ich, also sie werden an einer Stelle dafür reglementiert und an der anderen Stelle sollen sie das dann. Und das funktioniert natürlich nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist schon so ein Bereich, wo es ganz spannend wird, zu überlegen, okay, wie kann man eigentlich jungen Menschen das beibringen? Und wie kann man möglichst wenig einschränken, viel zulassen, gleichzeitig noch Unterricht machen können? Also das sind, glaube ich, da kommen wir zu ganz grundlegenden Fragen. Aber die kann ich spontan auch nicht beantworten. Das sind nur erste Gedanken dazu. Vielleicht willst du es ergänzen, ich weiß nicht.
Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich würde mich an vielen Stellen, würde sich das überschneiden, wenn ich das ergänzen würde. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man sich immer vorstellen muss, in dem Klassenraum, egal wie gut das Verhältnis, wie vertraut das Verhältnis, wie gut die Beziehung ist zu der Klasse, zu dem Kurs, zu einzelnen SchülerInnen, ist ja immer ein krasses Machtgefälle. Das heißt, das Erste, was passiert, wenn wir lesen zusammen oder jeder für sich, und dann ist klar, jetzt gibt's eine Phase, in der wird über einen Text gesprochen, dann geht der Fuchs immer zurück auf die Lehrperson. Und dann wird geguckt, okay, wie reagiert die auf den Text? Und das gibt den Rahmen sozusagen vor, wie die anderen im Raum auf den Text reagieren dürfen. Und wenn dann Reaktionen kommen, von denen die SchülerInnen unsicher sind, ob sie passen ins Setting, dann merkt man schon, dann fängt so Gemurmel an, dann wird irgendwer angetippt, dann zieht irgendwer die Kappe ins Gesicht oder wie auch immer, um zu verstecken, dass er eine Reaktion hat. Und dann geht man ins Gespräch und sagt, was ist deine Reaktion? Dann gehe ich dahin und sage, was hast du jetzt gerade mit dem Text? Und dann muss man erstmal gucken, ob derjenige dann ehrlich auch ist und sagt, also ich glaube, es würde nicht passieren, dass eine Schülerin oder ein Schüler sich hinsetzen würde und sagen würde, boah, ganz ehrlich, ich kann da nichts mit anfangen oder ich finde das schrecklich oder allenfalls positiv, dass sie sagen würden, ja, ich fand's gut, ich habe jetzt gerade gelacht. Das würde vielleicht irgendwie passieren, aber die sind sehr zurückhaltend in ihren Reaktionen auf Texte. Das ist einfach so.
Warum?
Ich glaube, weil sie es beigebracht bekommen, dass das etwas ist, und da sind wir wieder beim Thema, wo du eben warst, dass das, was wir mitbringen, das hat schon einen Wert, weil wir haben das ja vorsortiert. Wir haben, bringen das mit und die Schülerinnen gehen davon aus, dass die Texte, die wir mitbringen, lehrreich sind. Mhm. Dass da gutes
ernst
Wissen.
Und wichtig,
genau,
und sehr wichtig, seriös,
genau.
Und so.
Genau. Und alles andere löst erstmal totale Irritation aus. Totale Irritation und Unsicherheiten. Und eigentlich, glaube ich, müssten, das liegt auch an Lehrpersonen. Ich glaube, wenn wir das öfter machen würden, dass wir Texte mitbringen, die wir vielleicht selber auch strittig oder schwierig und lustig finden, wie auch immer, ich glaube, dann wäre das Spektrum an Reaktionen auch ein anderes, vermute ich.
Ich würde vielleicht ergänzen, nochmal, zur Lektüre. Ich mache jetzt auch indirekt Werbung, aber das ist ja auch, glaube ich, okay für dein Buch. Dass ich bei der Lektüre ganz oft gedacht habe, so, boah, was wäre eigentlich, wenn man das mit, also wenn man diese Stelle jetzt einfach mal mit SchülerInnen lesen würde. So, und natürlich bringt man immer mal wieder Texte oder liest selber immer mal wieder Texte, wo man denken würde, ja, das ist irgendwie für mich jetzt total relevant, total spannend, aber wie kriege ich das in die Schule rein? Vielleicht kann man da auch ein bisschen spoilern. Also in deinem Text kommt ja der Erlkönig vor. Und das habe ich so, ich habe es hardcore abgefeiert, weil ich so dachte, wie krass, wenn man das gegenüberstellen würde zu diesem klassischen, was ja super problematisch ist, ne? Erlkönig in der Schule und all die Interpretationen, die sie sich dann ganz schnell aus dem Internet ziehen. Das ist irgendwie so, ich habe das so gefeiert, weil ich dachte, wenn wir über Literatur sprechen wollen und wie funktionieren intertextuelle Bezüge, wie funktioniert auch ein vielleicht auch historischer Blick auf Texte und eine Weiterentwicklung von Texten, was kann man damit machen und wie frei ist man auch, dann ist, glaube ich, dein Text wäre ein Riesenschock für Schülerinnen, wenn man sagen würde, und das hat jetzt jemand mit dem Erlkönig gemacht. Mhm. So, dann würden die erstmal denken, das darf man nicht.
Ja, so, weil es tabu brechen lässt.
Genau, oder weil es so ist, so, also wieso darf man das einfach umändern? Weil die kriegen ja quasi beigebracht, das ist der Kanon, das ist Goethe, man darf da nicht ran. So.
Ja. Und ich muss ganz kurz zum Erlkönig was ergänzen. Du hast ja quasi den Erlkönig wieder auferstehen lassen. Weil der ist ja in den Gedanken, auch in meinen Gedanken ist der ja tot.
Ah ja.
Und jetzt ist der einfach wieder da.
Ja, vielleicht waren die nicht tot, sondern sehr, sehr tief im Wald.
Im deutschen Wald.
Ja, im deutschen Wald. Ja, und der Erzähler hat ihn dann wiedergefunden oder neu entdeckt, keine Ahnung. Aber das mit dem Lachen, ich habe es auch gemerkt in den Lesungen, dass ich mache, die sind in unterschiedliche Orte. In so kleine Dörfer, aber auch in Großstädten und in unterschiedlichen Teilen von Deutschland, aber auch in der Schweiz oder in Österreich. Und es ist, ich weiß nie, ob das Publikum dann mitlachen wird, oder nicht. Und es ist spannend beim Lesungen, weil die Zuschauer, die Teilnehmerinnen und Nehmer, reagieren, als ob sie wieder in der Schule sind.
Ja, spannend.
Ja, das ist so eine klasse Situation. Man sitzt da in Reihen und so. Und da sitzt jemand, hatte Macht. Mhm. Und kommt in dieser Lehrerposition und liest jetzt Literatur, einen literarischen Text. Mhm. Ja? Und die Menschen rutschen dann in dieser Rolle, ist, was ja ziemlich prägend ist, so 12 Jahre Schule, mindestens. Und es kommt oft vor, dass die Menschen so frei sind und lachen mit. Aber es kommt auch vor, dass die Menschen es nicht, sich selbst nicht zutrauen oder nicht erlauben, diese emotionale Freiheit. Ja, schade. Also finde ich wichtig. Ich hoffe, dass ich auch in 20 Jahren Lesungen machen würde. Habt ihr eine wichtige Aufgabe für die nächste Generation.
Du kannst ja zu uns kommen und wir probieren das aus. Ja, ich finde aber, das Stichwort emotionale Freiheit ist ja auch ein total spannendes Stichwort, Schlagwort für den Umgang mit Literatur oder auch für den Umgang mit Sprache und auch wann benutzt man welche Sprache ist die emotionale Sprache, welche Sprache ist die formale Sprache. Da sind wir ganz schnell bei so Sachen wie, wann benutze ich welche Codes, wann passe ich mich wie an. Und da ist es vielleicht auch so, dass Schule da eben sehr eng oft oder auch Literaturwissenschaft sehr eng gefasst wirkt. Ne? Auch wenn natürlich viele, die selber viel lesen oder sich mit Literatur auseinandergesetzt haben, das studiert haben. Eigentlich wissen wir alle, so funktioniert es nicht. Eigentlich wissen wir alle, es muss diese Freiheiten geben. Es muss Emotionalität geben. Wir müssen uns auf unterschiedlichsten Wegen Literatur nähern. Und trotzdem stehen wir dann immer in dieser, in diesem Paradox, dass wir in der Schule aber das auf der einen Seite sagen und versuchen, Literatur zu vermitteln und uns mit Texten auseinanderzusetzen und auf der anderen Seite dann wieder sagen, ja, aber hier ist der Erwartungshorizont, so und so musst du bestimmte Texte analysieren können und dafür wirst du bewertet. Und das ist ja eigentlich so ein Widerspruch, der auch kaum auflösbar ist, weshalb es vielleicht ja auch besonders wichtig ist, dass es mehr gibt als die Texte, die man tatsächlich irgendwie lesen und analysieren muss. Und da liegt ja immer, und das ist vielleicht auch so ein Plädoyer jetzt von mir, so eine Chance darin, dass man sagt, Leute einladen, ins Gespräch kommen, mit jemand extern auch sprechen. Und vielleicht kannst du da ja nochmal, weil du am Anfang so ein bisschen davon erzählt hast, dass ihr dann ins Gespräch kommt, wenn ihr über deine Texte sprecht, aber auch über so ein Gedicht wie das von Brecht. Vielleicht kannst du ja noch mal so ein bisschen berichten, wie so Gespräche dann so ablaufen, wie viele auch überraschende Momente es vielleicht auch für dich gibt oder ob es die gibt oder ob du das mittlerweile vielleicht auch absehen kannst, was dann für Reaktionen kommen. Das ist ja auch irgendwie spannend.
Ich habe es jetzt eine Weile nicht gemacht. Corona hat diese ganze Schullesungen dann nicht mehr erlaubt. Dann habe ich keine frische Erinnerungen von Lesungen in Schulen, dass ich auch kein tausendmal gemacht habe. Aber ich erinnere die einfach das Gespräch über hauptsächlich über dieses Gedicht als ein sehr schönes Gespräch, weil die Schülerinnen und Schüler von Anfang an eine Legitimation kriegen, dass es ist erlaubt zu sagen, dass irgendein Wissen in der Schule schlecht ist. Und wenn diese Freiheit haben und es ist keine Lehrerin oder Lehrer oder diese wichtige Schriftsteller, der sagen wird, nein, das ist wichtig, weil die Frage ist ja da, auf den Tisch gestellt. Und dann sind sie frei zu sagen, na, das ist nicht wichtig, das ist Blödsinn. Und dann funktioniert diese Freiheit auch auf anderer Ebene, weil wenn sie die Freiheit haben zu sagen, nee, das finde ich irrelevant und unwichtig, dann sind wir auch frei zu sagen, ja, das finde ich wichtig. Aber wenn alles irgendwie von oben als wichtig gesehen wird, dann sagen die, ja, okay, scheiß drauf.
Und wenn man jetzt dann vielleicht nochmal so ein bisschen weg von Schule auf deine Bücher schaut, hast du dir ja auch die Freiheit genommen, quasi mit so einer Norm zu brechen, ne? Also du hast ja auch gesagt, ich publiziere auf Deutsch, ich schreibe auf Deutsch in meinem, Anführungsstrichen, ne, Broken German. Und ich versuche mir damit meinen Weg oder meine Position als Schriftsteller oder wie auch immer trotzdem so zu bahnen. Und vielleicht ist es da, auch wenn man die Texte jetzt nicht kennt, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen beschreiben, was das Besondere daran ist und vielleicht auch, was du für Erfahrungen gemacht hast, auch im Literaturbetrieb, ohne oder vielleicht auch ein bisschen mit aus dem Nähkästchen zu plaudern.
Das, also was?
Aus dem Nähkästchen zu plaudern, wie das tatsächlich so
was
war.
Was bedeutet das, aus dem Nähkästchen zu plaudern?
Ah ja, aus den Geheimnissen des Betriebs, die vielleicht Nähkästchen. Nicht an die Öffentlichkeit...
Nähkästchen ist, wo die Nageln sind?
Ja, genau. Ja.
Ah, wow. Schön.
Es kommt im nächsten Roman dann. Wie war das für dich?
Ja. Ihr habt gesagt, wir sitzen jetzt in Neukölln. Das ist auch der Ort, wo ich dann 2004, 2005 gelebt habe und lebe ich jetzt wieder. Und als ich 2004, 2005 hier in Neukölln gelebt habe, Neukölln ist ist ein Stadtteil in Berlin mit sehr vielen Migrantinnen und Migranten. Und als ich hier gelebt habe, mit meinem, ja, Deutsch, fehlerhaftes Deutsch, mit meinem Akzent, und habe ich mir hier wohlgefühlt mit meiner Sprache, weil es gibt so viele Akzente hier und so viele Arten und Weisen zu reden. Und dann war so viel meine Sprache nicht auf als etwas, das korrigiert sein muss oder so. Das hatte seine Platz hier. Wir alle, ja, wir sitzen hier, wir hören ja die Menschen auch vorbeigehen. Man redet so, man versteht sich. Und dann hatte ich den Gedanken, ja, okay, warum sollen diesen unterschiedlichen Arten und Weisen zu sprechen keine Literatursprache oder Literatursprachen sein? So, es kam von den Sprachen, die ich auf der Straße gehört habe und die Sprachen, die ich benutzt habe. Und das war zuerst, also das ist mein Schreiben auf Deutsch war zuerst ein Versuch, diese Sprache zu benutzen. Ich glaube, dass die ersten Sätze, die so im Broken German, in dem ersten Roman auf Deutsch, die ersten Sätze, das waren auch die ersten Sätze, dass ich überhaupt auf Deutsch geschrieben habe. Und ich habe gar nicht gewusst, dass jemand verstehen wird. Ich hatte keine Ahnung, ob es zu einer Leserin oder Leser dann irgendwie rüberkommt. Und dann habe ich so die ersten Sätze geschrieben und eine Kurzgeschichte. Und ich dachte, okay, mal sehen, ob ich es schaffe, eine Kurzgeschichte zu schreiben. Und dann, okay, erste Sätze und dann einen Absatz und dann noch ein Absatz und drei Absätze. Okay, drei Absätze. Ist ziemlich viel schon. Und dann habe ich es Menschen gegeben, die Deutsch als Muttersprache sprechen, um zu sehen, ob die verstehen, was da steht, ja? Und die haben es verstanden und dann habe ich weiter geschrieben und habe diese erste so Kursgeschichte dann geschrieben und dann habe ich es Menschen gezeigt. Okay, es ist eine Kurzgeschichte, es hat eine irgendeine Anfang, eine Mitte oder ein Ende. Und was denkt ihr? Und manche haben gesagt, wow, ist toll. Manche haben gesagt, nee, lass es sein, das drückt keiner. Dann habe ich weitergeschrieben, weil wahrscheinlich war es in erster Linie eine tiefe Bedürfnis von mir, da ich bisher noch nicht wirklich verstehe, so was ist so aufregend, warum ist es so aufregend für mich, in diese unkontrollierbare und unkontrollierte Sprache zu schreiben. Aber ich habe weitergeschrieben. Und dann wurde es langsam zu was ich als ein Entwurf vor einem Roman verstanden habe. Die Großteil des Textes habe ich in Tel Aviv geschrieben. Ganz nah, eine Wohnung ganz nah zum Hund, ne?
Genau.
Wow. Dann habe ich ein Stipendium erhalten, um das Buch zu arbeiten in Graz, in Österreich. Kam auch nach Berlin ein paar Mal, weil ich Freunde hatte. So. Und dann habe ich für Broken German, dann war ich fertig mit dem Manuskript, habe dann gekellnert und einen Verlag gesucht. Kein Verlag gefunden. Verzweiflung. Ja, und dann als ich in Graz war, dann hat mir jemand gesagt, ja, es gibt eine ein guter Verlag in Graz, heißt Roscher Verlag. Dann habe ich Kontakt mit ihr gemacht und die haben entschieden, es zu machen. Sehr, sehr mutige Entscheidung. Dafür bin ich ihr natürlich für Ewigkeit dankbar. Ja. Und dann habe ich aus dem Roman, bevor es gedruckt war, habe ich eine kurze Stelle dann in der Bachmann-Preis vorgelesen. Das ist ein Wettbewerb, das findet statt jedes Jahr. Vor 2-3 Tagen ist diese Folge dieses Jahr dann vorbei. Das ist ein Wettbewerb, da gibt's 7 Jurorinnen und Juroren. Jeder lädt ein 2 Schriftstellerin oder Schriftsteller. Und dann gibt's so 14 Menschen, die unveröffentlichte Prosatexte vor die Juroren lesen und vor Fernsehkameras und so. Ja, und dann wird jeder Text dann auch von den Juroren gesprochen und so. Und dann kriegt jemand einen Preis und alle anderen nicht. und ich habe aus Broken German in Bachmann Preis 2016 gelesen. Das findet in Klagenfurt statt, in Österreich. Und ich habe den Preis nicht gekriegt, aber dieser Text hatte eine sehr große Resonanz, ohne den Preis zu kriegen. Man kann sagen, ich habe den Preis gekriegt. Okay, fair. Ja, es ist schön. Aber die Diskussion ging darüber. Das war auch die Diskussion zwischen die Juroren und Jurorinnen. Ist das deutsch? Ist es nicht deutsch? Ist das Literatur? Ist es nicht Literatur? Wie kann Literatur so sein, wenn der Text so gebrochen ist? Kann der deutsch? Kann der kein deutsch? Solche Überlegungen, die in der Tat mit Literatur nichts zu tun haben, eher so mit nationale Identitätspolitik.
Boom.
Aber ich war natürlich froh, weil das waren ja natürlich die Themas, die dieses Buch dann versucht aufzumachen. Und wenn es funktioniert, dann ist man froh.
Ja. Und dann hat sie auch geklappt.
Ja. Genau. Ja. Du bist ja jetzt ein riesengroßes Vorbild. Und warum? Ich möchte ganz kurz erklären, warum. In der Schule gibt's schon länger eine große Debatte darüber. Wir haben im Vorgespräch eben hast du auch noch mal so ein bisschen gefragt, wer sind denn unsere SchülerInnen zum Beispiel? Ne? Was sind das für Menschen? Und da haben wir so ein bisschen erzählt und es ist ja immer schwierig zu sagen, wer unsere SchülerInnen sind, weil das sind ja ganz unterschiedliche Menschen. Und es gibt so eine ganz große Debatte, was wir eigentlich in einem Land, das eine Migrationsgesellschaft beherbergt, mit dieser deutschen Bildungssprache in der Schule machen. Denn ganz viele unserer SchülerInnen sprechen Deutsch nicht als Erstsprache, lernen irgendeine andere Sprache zuerst, wie man das, ne, sich erschließen kann, und haben deshalb oft Schwierigkeiten, dieses Wissen, dieses Schulwissen auf Deutsch zu erwerben. So, Punkt. Und dann ist natürlich immer so ein bisschen der Gedanke, wie kann man denn Unterricht sprachsensibel gestalten? Das heißt, wie kann ich das öffnen? Also wer sagt mir eigentlich in der Schule, dass alles, was SchülerInnen erarbeiten, auf Deutsch sein muss, wenn sie vielleicht irgendeine andere Sprache so viel besser sprechen und schreiben und beherrschen und all das Wissen in dieser Sprache viel besser zum Ausdruck bringen können als eben in Deutsch, weil sie Deutsch gerade noch lernen? Und ich habe ein Experiment lustigerweise gemacht, das machen Nicole und ich öfter, in meinem Deutsch-Grundkurs letztes Jahr, und habe gesagt, Leute, schreibt doch mal in der Sprache, in der ihr schreiben möchtet. Also es war eine Stunde kreatives Schreiben, es gab ein Thema, und schreibt doch mal in der Sprache, in der ihr schreiben möchtet. Und lustigerweise haben die wenigsten SchülerInnen auf Deutsch geschrieben.
Ja.
Viele haben auf Englisch geschrieben, obwohl Deutsch ihre Erstsprache ist. Viele haben auf irgendeiner anderen Sprache geschrieben, die sie besser beherrschen oder einfach lieber mögen oder. Genau, und deshalb finde ich das so spannend, weil man sagt, es gibt ja jemanden, Humboldt, wenn man in Deutschland Germanistik studiert, kommt man an ihm nicht vorbei. Der sagt, die Sprache bedeutet die Grenzen meiner Welt. Und da muss man ja sich überlegen, wenn das so ist, was ich mache, wenn ich von jemandem verlange, quasi in eine andere Welt zu hüpfen und zu sagen, du formulierst jetzt alle Gedanken, aber bitte auf Deutsch. Was glaubst du, was das sein kann, wenn du jetzt diesen Roman schreibst? Dieses Experiment hast du es ja eben genannt. Deshalb meine ich Vorbildfunktion. Was glaubst du, was vielleicht die Zukunft sein könnte für Schule und Unterricht und die Sprachen, die im Unterricht gesprochen werden?
Ja, was kann ich sagen? Das ist irgendwie zwiegespalten, weil als ich das geschrieben habe, war ja natürlich meine Hoffnung, dass es Türen aufmacht für andere Menschen, die kein perfektes Deutsch beherrschen, um trotzdem sich auf Deutsch zu äußern. Und das hoffe ich natürlich immer noch. Es schildert einfach die Lebenserfahrung von so vielen Menschen. So erfährt man das der Welt und dann so druckt man sich aus in dieser Welt. Und es ist toll. Und einfach ist es auch eine Frage, weil es scheint so schwer für die Literatur, dass solche Stimmen Platz in der Literatur zu finden. Wenn wir dann über Hip-Hop denken zum Beispiel, dann wird keiner auf der Idee kommen, zu sagen, zu einem Hip-Hopper, zu sagen, nee, das ist kein richtiger Satzbau.
Ja, absolut.
Und warum ist Literatur dann viel steifer? Ich weiß es nicht. Naja.
Klassismus. Also ich glaube, es hängt ja schon sehr mit dem Selbstverständnis natürlich auch eines Literaturbetriebs zusammen, ne? Und mit Deutungshoheiten vielleicht auch, wer entscheidet, was ist hohe, ne, bewusst in Anführungsstrichen wieder Literatur, wer entscheidet, was wird publiziert, wer entscheidet, was bekommt Preise und wer entscheidet dann, ist das preiswürdig oder eben nicht, ne? Und auf der einen Seite ist es da ja total schön, dass du jetzt du hast damit einen Preis gewonnen, du bist damit erfolgreich, aber zeigt natürlich auch, was du eben gesagt hast, ne, den ersten Preis, den du nicht bekommen hast, wie dann auch darüber gesprochen wird, wie darüber diskutiert wird, welche Kriterien angesetzt werden an Literatur und Kunst und sich äußern und die Welt erschließen über unterschiedliche Werkzeuge, die ja auch die Kreativität kann ja auch gerade darin liegen, dass die Sprache nicht, weiß ich nicht, grammatikalisch richtig in Anführungsstrichen auch wieder ist, sondern eben darin, dass man dann kreativ mit Sprache umgehen muss und dass dann eben darin der Wert auch liegt. Und ich glaube, da sprühen deine Texte ja nur so von Kreativität, also und von Auseinandersetzung und Spielen mit Sprache. Und das ist natürlich, also es würde ja eine Riesenchance bieten, wenn man da mal die Perspektive wechseln würde.
Ja. Aber davor gibt es ja auch der Aber-Seite, dass ich jetzt von Schreibenden, hauptsächlich Freunde, aber auch Freundinnen, Migranten höre, dass sie sagen, Thomas, du hast diese Trick schon benutzt.
Ja.
Das können wir nicht machen.
Ja,
das ist deiner.
Schade, ja.
Ja? Und dann ist meine Hoffnung, dass sowas erlaubt oder ein Tour aufmachen wird für andere Menschen, die es auch machen können.
Ich muss was dazu sagen, weil das ist natürlich, glaube ich dir sofort, dass das die Reaktionen gewesen sind. Ich glaube aber auch, wir gucken ja immer so im Rückblick auf die Literatur und geben dann bestimmten Zeitpunkten, Zeiträumen Namen. Und ich habe jetzt schon einfach einen Namen für eine irgendwann in der Zukunft, in der Vergangenheit liegende Literaturepoche, die dann Broken German heißen wird. Es ist natürlich irgendwie ein genialer Schachzug, den du nutzt. Aber ich würde mir nahezu wünschen, dass ganz viele das einfach jetzt Menschen auch machen, weil sie KünstlerInnen sind, weil sie Dinge thematisieren wollen, weil sie kreativ sein möchten und weil sie Texte schreiben möchten, sollen es einfach bitte machen.
Ja, so sehe ich das auch.
Und weil Sprache auch einfach niemandem gehört und alles erfunden ist. Und dann können wir auf philosophische Themen wiederkommen, ne? Konstruktivistische Themen, so wer gibt vor, was man darf, was man nicht darf in einem, also ne, sind wir auch bei Themen wie Kunstfreiheit, was weiß ich was, was natürlich auch wieder Grenzen hat und wo wir auch wieder über viele Themen sprechen können. Aber diese Auseinandersetzung, die spielt da ja mit rein und ist wichtig, ja.
Ich will auch sagen, dass es ist mir wichtig zu sagen, dass ich es nicht erfunden habe. So die Großteil des Literatur, das ich lese, ist Literatur auf Hebräisch, wenn er ins Hebräische übersetzt oder auf Hebräisch geschrieben. Und es gibt auch Beispiele von Menschen, die auf Hebräisch schreiben, die das Hebräisch dann brechen, um eine ästhetische politische Statement dann zu machen. Hebräisch ist auch in diesem Zusammenhang eine spannende Beispiel für Literatur, dass so die ersten gute paar Generationen von Menschen, die hebräische Literatur geschrieben haben, haben Hebräisch als Zweitsprache, Drittsprache gelernt. Das waren Menschen, denn in der 19. Jahrhundert bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts waren das Menschen, die Muttersprache als Russisch und Polnisch und Deutsch und Arabisch hatten und haben dann diese Sprache gelernt und es für ihre literarische Sprache gemacht. Und in dem Sinne ist es nicht, dass man in eine Fremdsprache schreibt, das irgendwie dann doch mir dann gehört, weil ich es schreibe, ist in der hebräisch literarischen Raum eine Normalität.
Und wie viel wir da auch von anderen Sprachen lernen können, das sehen wir auch in Bezug auf inklusives Sprechen oder gendergerechte Sprache. Ne? In manchen Sprachen ist es möglich, was ganz Neues dazu zu erfinden, aus der Kunst heraus vielleicht sogar. Da gibt es ja im Hebräischen auch dieses Beispiel mit dem inklusiv Sprechen. Das kann ich jetzt nicht erklären, aber ich weiß, dass es das gibt. Können wir nochmal verlinken. aber ne, dass man eben auch in die Diskurse, in die Weiterentwicklungen parallel schaut und guckt, wie wird damit umgegangen. Und es hat ja auch was mit Selbstermächtigung letztlich irgendwie zu tun. Wie flexibel sind wir in dem Mischen, in dem von dem einen vielleicht auch positive Sachen rüberschwappen lassen oder was als Vorbild nehmen. Ne? Und ja, das ist ja ganz, ganz, also eigentlich wäre es ja schön, wenn das so offen wäre, weil es irgendwie mehr Raum lassen würde für Kreativität. Aber gleichzeitig hast du ja auch gesagt, bist du durchaus auch auf Widersprüche gestoßen, logischerweise. Weil dann wird ja gerüttelt, dann wird ja irgendwie an Regeln irgendwie oder Normen oder wie eben schon gesagt, Deutungshoheiten wird ja, Machtpositionen wird irgendwie gesagt, nee, vielleicht ist es ja doch nicht so. Und das ist natürlich immer auch eine vermeintliche Gefahr, die irgendwie da mit drin steckt.
Ja, und ich treffe auch meine eigenen Widersprüche in diese ganze Sache. Okay, ich schreibe auf diese Sprache und ich entwickle sie und so. Aber jetzt zu denken, gut, aber werde ich dann bis zum Ende meines literarischen Lebens dann irgendwie mit dieser Art von Deutsch dann bleiben, das gibt mir sehr viel Freiheit, aber irgendwann mal wird es mich auch einschränken, weil da müssen ziemlich bestimmte Geschichten sein von ziemlich bestimmten Menschen, und vielleicht werde ich dann irgendwann mal keine Lust haben, Geschichten zu schreiben, die mit solchen Figuren und solchen Themas sich beschäftigen und dann was. Ich weiß
und hast
auch
du ja
nicht.
Auch nicht nur. Also der zweite Teil des Buches ist ja auch übersetzt. Also und das ist ja auch wieder was damit reinspielt. Also es ist ja Freiheit da, zu sagen, dann schreibe ich halt den einen Teil so und den anderen so. Hoffentlich, ne? Also das ist vielleicht dann auch wieder was in Bezug auf Vorbild. Es muss nicht nur den einen Weg geben. Es kann auch sogar in einem Buch, also jetzt sehr so in dem Gegenstand gedacht, ne? Ein Buch und zwei Varianten des Umgangs damit, ja.
Ja. Aber dann hat man, das stimmt natürlich, aber langsam habe ich das Gefühl, so ein Selbstgefühl von so einem Gummimann. wie flexibel kann ich noch sein? Woo! Und so.
Spannend. Ja, ich glaube, es gibt super viele Punkte, über die jetzt alle nachdenken können, die zugehört haben. Aber noch bist du ja nicht ganz entlassen.
Unsere Gin ist leer.
Ja, unser Gin ist leer. Aber wir dürfen natürlich nicht auf die Hausaufgabe verzichten, die immer am Ende kommt. Jetzt musst du dir vorstellen, dass dir ganz viele DeutschlehrerInnen zuhören oder LiteraturlehrerInnen und auch ganz viele andere Personen und darfst eine Hausaufgabe stellvertretend an uns, aber auch an alle, die zuhören, stellen. Irgendwas, was du dir wünschen würdest von Menschen.
Ja. Denkt euch aus eine alternative Ich. Kann ein anderes Geschlecht sein, ein anderer Muttersprache, ein anderer Herkunftsland, was auch immer. Und schreibt dann eine Kurzgeschichte, eine Geschichte aus der Kindheit von dieser erfundene Ich, das ihr jetzt seid.
Ja. Yeah. Meine Nähe.
Oh, mein Herz geht auf. Ich liebe das einmal. Das ist so schön. Ja, danke. Danke, vielen, vielen Dank, dass du hier bist, dass wir mit dir sprechen konnten und so viele Menschen dir zuhören konnten jetzt für eine Stunde. Vielen Dank.
Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt zu eurem Podcast. Es hat Spaß gemacht. Und ja, ich nehme an, dass wir noch weiterreden werden.
Ich glaube auch. Und vielen Dank fürs Zuhören an alle, die zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss, tschüss.
Hallo ihr Lieben, hier ist Nicole aus dem Schnitt. Wir haben uns eine kleine Überraschung für euch ausgedacht. Und zwar könnt ihr Thomas' preisgekrönten Roman, über den wir gesprochen haben, eine runde Sache gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, diese Folge auf euren Social-Media-Accounts zu teilen und uns zu verlinken. Außerdem würden wir uns sehr über Bewertungen auf Podcast-Portalen wie iTunes und Co. freuen. Hier könnt ihr uns einfach via Mail oder Insta einen Screenshot schicken, dass ihr uns bewertet habt und schon landet ihr ebenfalls im Lostopf. Das Gewinnspiel lassen wir bis zum Ende der Sommerferien laufen und wir wünschen euch ganz viel Glück. Denn wir können den Roman wirklich nur empfehlen. Ich hoffe, die Folge hat euch davon überzeugt, dass es sich lohnt, ihn zu lesen. Vielen Dank fürs Mitmachen.